Herzlich willkommen zur 84. Folge der Fotophonie. Zweiter Start sozusagen. Ja, heute gibt es eine ganz kurze Sendung jetzt. Und wir sprechen über Zingst, über Franks Islandreise, Erfahrungen mit Drohnen, mit der GH5. Ein paar Software-Updates kommen wir vielleicht noch zu. Und so ein bisschen allgemeines Gesabbel von Frank und mir. Also bleibt dran, geht gleich los.
Und herzlich willkommen hier aus Seevetal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo bei Dieter in Kiel, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir sind nämlich hier im zweiten Anlauf. Zack, zack, los geht's.
Ja, moin Frank, genau. Alle, die den Stream gehört haben, die wissen schon, was passiert ist. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde Sendung hinter uns, aber ich war so doof und habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt und deswegen fangen wir jetzt gerade ein zweites Mal an. Aber wir sind nach hinten raus in der Zeit beschränkt heute, deswegen müssen wir uns jetzt leider beeilen. Aus dem gemütlichen Talk wird jetzt hier anscheinend was Hektisches.
Oh, nee,
schade. Noch, oh Mann, noch. Frank, das ist ja hier...
Ja, was soll's.
So, aber guck mal, jetzt tut sich was im Chat. Jetzt kommen hier total. Die Meldungen im Chat.
Die Mitleidsmeldung dafür, dass wir nicht mehr aufgezeichnet haben.
Ja, sorry an euch, ihr werdet jetzt Déjà-vu haben, weil wir fangen jetzt quasi nochmal von vorne an. Wir müssen es nur ein bisschen kürzer formulieren.
Ja, und womit wir starten, ist mit unserer nicht mehr ganz so neuen, aber immer noch ohne Jingle behafteten Rubrik, nämlich blöde Ideen für 500. Und da waren wir eben ganz am Ende der blöden Ideen.
Ja.
Jetzt habe ich zwei heute von und die müssen jetzt ein bisschen hier mal einen Schlag reinhauen und ein bisschen kürzer machen.
Schade, schade, na gut. Also die erste, unserer Meinung nach, blöde Idee kommt aus Köln und wurde von der Köln Messe GmbH in der letzten Woche veröffentlicht. Da geht es ja darum, dass die Fotokina sich verändern soll. Vor allem erstmal vom Termin her, ne? Beziehungsweise von der Erscheinungsfolge.
Ja, also für alle, die es noch nicht gehört haben, die letzte quasi zweijährige Fotokina findet im September 2018 statt und ab Mai 2019 gibt es die Fotokina dann in etwas gekürzter Version jährlich. Das heißt immer im Mai Termin Fotokina in Köln und da finden der Dieter und ich den Termin nicht so optimal gelegt, weil eben viele Fotografen, besonders die Hobbyfotografen, da anderes vorhaben, weil sie zum Beispiel vielleicht das gute Wetter schon nutzen wollen, um die ersten Outdoor-Fototermine wahrzunehmen. Aber da liegt ja auch das ein oder andere Fotofestival.
Genau.
Und da ist halt die große Frage, wie korrespondiert das oder kollidiert das miteinander? Und da sind wir sehr gespannt.
Ja, und wer sich das mal genau anhören will, was Herr Frank davon hält, und ich übrigens auch, der kann einfach Franks Video auf YouTube dazu sich angucken. Da hat Frank gestern schon was veröffentlicht in aller Breite. Ich kann dazu nur sagen, ich finde es halt terminlich so ein bisschen doof, dass es jetzt zukünftig, also ab 2019 im Mai sein soll, weil dann kollidieren die Termine eben mit den ganzen Outdoor-Festivals und ich gehe eigentlich lieber an die frische Luft auf die Festivals, als mich in stickigen Messehallen rumzutreiben. Mhm. Auch wenn die Fotokina als Fachmesse mich natürlich beruflich sehr interessiert und da auch bestimmt interessante Themen sind, aber ich habe so den Verdacht, ich werde dann vielleicht trotzdem weiter alle 2 Jahre oder vielleicht nur alle 3 Jahre dann mal zur Fotokina gehen und ansonsten wird das Pendel eher in Festivalbesucher ausschlagen, bei mir persönlich. Mhm. Das mögen andere Leute anders sehen, aber so ist es bei mir und ich finde es echt keine gute Lösung, liebe Köln-Messe GmbH, wirklich nicht.
Ja, und ich finde, es bleibt abzuwarten und ich bin auch gespannt, ob sich auch noch inhaltlich irgendwas tut, weil aktuell ist die Begründung ja, dass man den relativ kurzen Produktionszyklen und Neuerscheinungszyklen der Branche gerecht werden möchte, damit dort wirklich Neuheiten präsentiert werden können. Ich glaube aber, dass den sagen wir mal, Privatbesuchern das überhaupt nicht interessiert, ob er die Neuheiten auf der Messe irgendwo hinter der Vitrine angucken kann oder nicht, sondern den Privatbesucher und den User, den interessiert eigentlich anderes, nämlich das, was heute auf Events und Festivals stattfindet. Und da hoffe ich, dass die Kölnmesse die Kurve kriegt und sagt, okay, ja, wir machen hier ein ganz tolles neues Konzept und der Community-Gedanke, der ja durchaus da war auch auf den letzten Fotokina-Ausgaben schon, aber immer noch so, sagen wir mal, bisschen halbherzig und vor allem aus meiner Sicht natürlich auch mit dem gesamten Messeeintritt relativ teuer für den User. Mhm. Aber da hoffe ich, dass sie da auf den Trichter kommen, dass das ein bisschen ausgebaut wird. Dann mag das ja durchaus einen Sinn ergeben. Und ansonsten, glaube ich, wird das Ding einfach zu einer reinen Fachmesse verkommen, wo Fachbesucher kommen aus In- und Ausland und sich treffen und das als globalen Treffpunkt benutzen. Aber ich glaube, dann wird der autonomal deutsche User und Verbraucher wohl der Messe eher fernbleiben. Das glaube ich. Aber wie gesagt, vielleicht tut sich auch noch richtig was inhaltlich und dann mag das durchaus auch ein großer Wurf sein. Wer weiß es so genau.
Ja, darauf bin ich sehr gespannt. Bis jetzt haben wir ja nur organisatorische Fakten in der Pressemitteilung bekommen. Also, dass sie eben jährlich stattfinden soll und dann ab 2019 im Mai, das ist organisatorischer Kram, was ja sich jetzt inhaltlich vielleicht am Konzept ändert. Da kommt ja vielleicht noch was von der Kölnmesse,
genau,
dass wir da noch was Neues erfahren. Und ja, ich hätte wenigstens einen konstruktiven Tipp. Vielleicht macht man mal so ein Outdoor-Sport-Event auf dem Wasser.
Oh.
Ja, so unter dem Motto Surfen gehen am Rhein. Kann ich den Leuten kostenlos empfehlen von der Kölnmesse GmbH, weil da gibt's auch einen schönen Song von der Kölner Band dazu. Da kann man auch googeln und dann habt ihr ja schon das erste Mal quasi euer Motto.
Cool.
Vielleicht wird das was.
Ich bin beeindruckt.
Ja.
Ja, beim Thema Surfen gehen.
Ja, da hast du ja quasi freiwilligen Wasserkontakt gehabt, ne? Also du nicht persönlich, aber da war ganz schön was los auf Island.
Ja, also Island ist ein materialforderndes Land. Das gilt besonders für Mietautos, muss man ganz klar sagen. Also ich möchte ja, da kein Autovermieter sein. Für Klamotten auch. Aber eben auch für Fotoequipment. Da sind mir mehrere Dinge passiert, aber eine davon ist, dass mein Copter, die Unique de Brise, in einem Wasserfall gelandet ist.
Im Wasserfall oder im Fluss davor?
Ja, also ist so ein Wasserfall, der eher so ein bisschen Stromschnellen entspricht. Das ist einer der sehr bekannten Wasserfalle, der Brucher Voss. Und der sieht ist so eher eine Stromschnelle und da ist sie einfach auf der Wasseroberfläche gelandet. Ja, sie ist in den Wasserfall reingeflogen und ich glaube nach wie vor unverschuldet. Die Kurzform ist im Prinzip, die Brise ließ sich nicht starten vor Ort, weil sie nach einem Update verlangte. Ich hatte vor dem Losfliegen die App abgedatet. Also die App auf dem iPhone und die Brise wird über das Mobile Device geflogen. Und als ich sie dann anschaltete und mit dem iPhone koppelte, meldete das iPhone, Achtung, für die Brise liegt ein Firmware-Update vor, jetzt herunterladen. Es gab aber keinen Button zum Beenden, Abbrechen, nicht runterladen. Und das heißt, es war quasi ein Zwangsupdate. Das ist schon mal dämlich, wenn man irgendwo im Ausland ist und hat keine ordentliche Datenflatrate oder kein ordentliches Netz. Das kann ja auch sein. Beides war auf Island nicht der Fall. Ich hatte gutes Datennetz und auch eine Flatrate. Insofern, das war kein Thema, das runterzuladen. Aber es nervte natürlich erstmal schon mal.
Ja, aber warte mal. Das ist doch insgesamt eine echt blöde Idee. Und deswegen ist auch in der Kategorie gelandet, dass wenn ich jetzt als Copterpilot starten will, um Filmaufnahmen zu machen, da passiert gerade was ich filmen will. Okay. Und dann sagt das Ding, nee, ich heb nicht ab. Ich will erstmal ein Firmware-Update haben. Ja, wie dämlich ist das denn?
Ja, wenn ich das gewusst hätte, dass es so ist, dann hätte ich das in Deutschland geprüft. Aber ich ahnte gar nicht, dass es so sein könnte, weil ich bin davon ausgegangen, die App abzudaten hat mit Brise-Updaten erstmal nichts zu tun. Und natürlich, wenn die ein Update haben möchte, dann muss man das nochmal bestätigen. Ich habe allerdings von auch den DJI-Coptern in dieser Woche gelesen, dass es auch umfangreiche Updates gab, und zwar für die sogenannten No-Flight-Karten. Das ist quasi Kartenmaterial, was auf den Coptern hinterlegt wird, dass du nicht in verbotene Bereiche reinfliegen kannst. Das habe ich auch noch gesehen, dass das Material genau dieses runtergeladen wurde mit dem Firmware-Update. Es ist ja verboten, am Krankenhaus zu fliegen oder über dem Krankenhaus und auch in Flughafennähe und so weiter. Und das ist heute GPS hinterlegt auf Karten markiert, sodass du da gar nicht erst hinfliegen kannst. Also, dass das Ding da nicht reinsteuert und auch da nicht gestartet werden kann. Ja, ich nehme an, das wurde runtergeladen.
Das kann aber doch auch nicht so zeitkritisch sein, dass man das kurz vor dem Start noch runterladen muss. Also, dann fliegt man halt das eine Mal noch ohne abgedatete No-Flight-Zones und dann, wenn es dann beim Landen sagt's dann, apropos, vor dem nächsten Start hätte ich gern hier nochmal, dass du den Knopf drückst.
Ich bin ganz deiner Meinung. So, aber genauso hätte ich mir das gewünscht.
Jetzt hast du das gemacht, du hattest Datenverbindung abgedatet und so weiter und dann bist du geflogen mit deiner Drohne.
Ja, dann bin ich im Prinzip ein paar Mal im Handbetrieb geflogen, ohne Automatiken, habe sie gelandet, gestartet, bin rechts und links geflogen, habe ein paar Kreise gedreht und so weiter, habe geguckt, ob alles sauber funktioniert. Alles funktionierte ganz gut. Oder jedenfalls ohne, dass ich merke, dass irgendwas nicht funktioniert. Und ich habe ja immer über diejenigen gelacht, auch die Drohnen irgendwo versemmelt haben oder Copter. Ja, jetzt ist es soweit. Ich habe dann einen ersten Flug gemacht und einen höheren und habe den Wasserfall mal von oben gefilmt und fotografiert und auch die Teilnehmer mit aufgenommen. Da verlor sie einmal kurz die Internetverbindung, also das WLAN-Signal des Handys. Habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil die war vielleicht so 40 Meter weg und sie kann eigentlich 100 Meter Reichweite hat sie. Aber es war kein Problem, weil nach einer Zeit von 30 Sekunden oder 60, geht sie automatisch in den Coming-Home-Modus. GPS-Signal war da, alles wunderbar. Sie flog also auf 20 Meter, kehrte zum Ausgangspunkt zurück. Das war direkt neben dem Standpunkt, wo ich stand. Senkte sich ab und landete direkt neben meinen Füßen. Alles wunderbar. Dachte so, okay, auch das funktioniert. Geil. Coming-Home hattest du gar nicht ausprobiert, aber auch das geht. Und dann habe ich den zweiten Flug gemacht. Und der zweite Flug führte quasi unter der Brücke, die über diese Stromschnellen ist, hindurch. Bin so in 1,5 Meter über der Wasseroberfläche geflogen und habe eine schöne bodentiefe Aufnahme gemacht von dem Wasser. Und als ich dann unter der Brücke durch war, ging sie in einen leichten Sinkflug. Relativ langsam, also sah wie richtig kontrolliert aus. Ich habe dann den Steuerknüppel nach oben gezogen, weil ich sagte, okay, weiter runter in keinem Fall. Darauf reagierte sie nicht. Und als sie dann noch so einen halben Meter von dem Wasser entfernt war und sie hat unten einen Entfernungssensor, der dafür sorgt, dass sie näher als einen halben Meter an gar kein Hindernis ranfliegen kann, dachte ich, okay, bevor es jetzt noch tiefer geht, coming home, also Y drücken. Dann drückte ich Y, es tat sich nichts. Dann drückte ich noch zwei und drei, bis dreimal in Panik Y und dann sah ich Unterwasseraufnahmen auf meinem Handy.
Ja, ist jetzt für mich amüsant und vielleicht für die Hörer. Für dich war es bestimmt kein so lustiger Moment. Hattest du wenigstens irgendwelche Filmaufnahmen retten können oder das Ding,
nein, die Hardware? Nein, weder noch. Also Hardware ist auf isländischen Wasserfällen unmöglich, weil das eben riesige Wassermassen, die da runterkommen. Ich habe da nicht mal einen Gedanken dran verschwendet und irgendwas zu tun. Und Filmaufnahmen sind lokal auf dem Copter gespeichert und das auf einem internen Chip, an den ich nicht mehr rangekommen bin, weil ich die Hardware nicht retten konnte. Also von daher, nein, ich habe davon nichts.
Jetzt pass auf, jetzt könnten wir unsere Hörer mal einbinden. Ja. Da treiben sich ja manche auch auf Island ab und zu mal rum.
Ach du liebes bisschen. Ja.
Falls jetzt jemand eine Unique Breeze demnächst findet am Ufer des, wie heißt der Fluss?
Brurafoss.
Also des Ausflusses vom Brurafoss. Ja. Nehmt doch mal bitte die SD-Karte raus, guckt mal, ob da Filmaufnahmen von Frank drauf sind. Vielleicht seht ihr ihn ja sogar im Bild. Falls ihr das ausfindig machen könnt, das Gerät, dann würde sich Frank bestimmt sicherlich tierisch freuen, wenn ihr zumindest die SD-Karte oder das ganze Gerät nach Seevetal schicken würdet.
Absolut. Also ist keine SD-Karte drin, deswegen bitte das ganze Gerät schicken, das ist ein interner Speicher.
Ach so, okay.
Oder ihr versucht es auszulesen vor Ort, was höchstwahrscheinlich möglich sein
wird. Warte, jetzt pass auf, nicht, dass du jetzt fünf Unique Breeze geschickt kriegst und keine ist deine.
Und keine funktioniert. So, gut. Also gerne fünf funktionierende. Nein, war Spaß. Also ich bin, glaube ich, geheilt davon. Nicht von dem Thema Copterfliegen, obwohl ich mehr Copter habe auf Island abstürzen sehen auf dieser Reise. Hm. Und es auch an vielen Stellen schon verboten ist zu fliegen in den Nationalparks im Übrigen.
Ja. Aber du hast da ja da fliegen dürfen, wo du standst. Und du hast richtig. Ja alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet.
Alles.
Ja.
Alles. Da war Fliegen erlaubt, da war alles wunderbar, es war auch alles. Ich war mir auch relativ sicher, mein Learning ist, wenn so ein Ding ein Update haben möchte, dann wird damit erstmal nicht geflogen, sondern es wird sauber irgendwo auf einem Flugplatz in Deutschland ausprobiert. Ja. Ich würde auch nie wieder vor so einer Reise irgendeine Software von so einem Teil auf dem Handy updaten, ohne zu prüfen, dass das Teil noch läuft.
Ja.
Das wird mir nicht nochmal passieren. Und ich würde mich vielleicht, also außer die Jungs in Kaltenkirchen, haben ein Einsehen, dass meine Breeze aufgrund von Fehler von denen abgestürzt ist. Aber selbst dann bin ich nicht sicher, ob das eine Lösung auf Dauer ist.
Das wird sich ja jetzt im Nachhinein nicht mehr klären lassen.
Genau. Also würde ich vielleicht mich bei einem der Wettbewerber umgucken, weil da gibt's ja auch was Schönes, ganz Neues, nämlich die DJI Spark.
Ja, richtig.
Die ist ja die Woche angekündigt worden. Und vielleicht ist das eine gute Alternative.
Ja.
Ich war heilfroh, dass ich keine Mavic vor der Reise gekauft hatte, nach den Erfahrungen.
Ah, es wäre ein noch teureres Vergnügen. Beziehungsweise kein Vergnügen natürlich gewesen. Ja, Mensch, schade. Ja, aber die DJI Spark, du hast recht, da gab es auf YouTube, habe ich gesehen, ein paar so Vorab-Videos. Erste Testflüge sozusagen von privilegierten Leuten, die schon eine vorab geschickt bekommen haben. Ja. Das ist ja eine winzig kleine Drohne, sozusagen die kleine Schwester von der Mavic Pro. Also viel kleiner. Sogar kleiner, als wenn bei der Mavic Pro die Rotoren eingeklappt sind, also die Arme. Ja. Und was ich gesehen habe, was ich faszinierend finde, ist, das Ding kann von der Hand aus starten, kann dann mit Handgestensteuerung durch den Operator quasi im Luftraum rumgeschickt werden und nachher am Schluss kannst du wieder die Hand ausstrecken und es landet wieder auf deiner Hand. Das finde ich ziemlich genial, muss ich sagen. Das ist eine coole Sache.
Absolut, absolut. Ich habe gesehen auch, dass man sie aus der Luft quasi catchen kann und sie dann, wenn man sie, glaube ich, über 45 Grad Schräglage bewegt, ruckartig, dass sie dann die Rotoren ausschaltet, sodass man sie eben sicher irgendwie in der Hand hat, ohne dass sie irgendwo runterfällt, wenn sie jetzt irgendwo
Oder dass man sich womöglich mit den Rotoren in die Hand schneidet noch, ne?
Die sind ja scharf. Also, wobei man dazu sagen muss, dass du normalerweise an solchen Koptern natürlich Propguards dran hast, also so eine Art Abschirmrahmen für die Propeller.
Das habe ich aber gesehen, die kann man abmachen und
ja, klar.
Rate mal, was die Leute als erstes abmachen.
Richtig, das habe ich auch überall gesehen. Ich fliege niemals ohne, weil egal wo du gegenfliegst, auch bei kleinen Ästen und sowas, diese Propguards sorgen erstmal dafür, dass das Ding zurückprallt und nicht sofort so einen Ast aufwickelt um den Rotor. Insofern, ich habe die dran gehabt, auch an der Breeze. Ja, aber ich habe die Aufnahmen von der Spark auch gesehen. Sie hat einen Zwei-Achsen-Gimbal. Sie filmt wohl dadurch relativ stabil, auch 4K.
Ja.
Ja, mal gucken. Vielleicht ist das auch was Passendes.
Ja, vor allem ist sie auch nicht nur kleiner, sondern auch preisgünstiger als die Mavic Pro.
Absolut, absolut. Ich glaube, 599 Euro angekündigt in Deutschland.
Das ist ja quasi so ziemliche Einstiegsdroge, könnte man fast sagen, ne?
Genau, so war es ja mit meiner Breeze auch. Ich glaube, was hat die gekostet? 2,99 oder 3,99? Das ist ja quasi auch die Einstiegsklasse gewesen. Die konnte ja, also im Prinzip ist sie so ähnlich eine Selfie-Drohne wie die Spark. Mhm. Also wenn man ganz ehrlich ist. Sie hatte ja auch so Funktionen wie das Gesicht verfolgen, immer Richtung Handy gerichtet sein, wenn du es in der Hosentasche hast, ne, oder auf dem Steuerpult und so Geschichten. Das konnte sie ja auch alles.
Ach so, ich dachte, du musst das Handy oben auf dem Kopf tragen, mit so einem Gummiband befestigt.
Nee. Nee, dann ist es mit dem Steuern ganz schlecht.
Ja, weil wenn die Drohne dem Handy folgt, musst du ja nicht steuern.
Richtig. Aber du möchtest immer noch mal eingreifen können, glaub mir. Also gerade nach den Erfahrungen.
Hat ja bei dir nichts gebracht.
Also ich meine, das stimmt auch wieder. Im Chat wird hier berechtigt gefragt, ob ich den Hersteller schon kontaktiert habe. Liebe Jungs in Kaltenkirchen, ne? Hiermit kontaktiere ich euch. Was ist mit meiner Breeze passiert?
Ich sehe das im Chat nicht. Ich sehe nur den Rolf und den Florian.
Ach so.
Interessant. Okay. Naja, gut. Drohne versenkt. Mhm. Scheiß Tag gehabt.
Ja, das war aber ja der zweite Tag.
Ja.
Das war quasi ein gebrauchter Tag. Der erste war allerdings gebrauchter.
Ach nee, wie kann das denn sein? Ich meine, hast du vorher eine größere Drohne versenkt?
Nee, da habe ich aber größere, mehr Wert versenkt als die 299.
Wie geht das denn?
Ich habe direkt am ersten Wasserfall die neuen Rollei-Filter getestet.
Ja klar, die hattest du extra mitgenommen, hast ja auch groß angekündigt.
Genau, die waren ja noch ganz knapp gekommen am Tag vorher. Ich hatte sie ja vor der Veröffentlichung, habe sie mitgenommen und gesagt, okay, ich berichte erst, wenn der Veröffentlichungstermin noch ist und so weiter. Ich hatte da so einen schönen Big Stopper in dem Halter für das 7 bis 14 montiert. Alles auf meinem Rollei Alpha XL in 2,10 Meter Höhe an einer EM1 Mark II und ein 7 bis 14 dran. Hatte das so aufgestellt und habe dafür gesorgt, dass alle Teilnehmer zu ihren Fotos kamen. Die saßen alle vor mir, mein Stativ war ja hoch genug, alles wunderbar. Und dann hast du so einen Wasserfall natürlich irgendwann tot fotografiert.
Klar.
So, und dann gingen die Teilnehmer vor mein Stativbein und vor meinen Füßen weg. Und ich dachte, ach gut, jetzt kannst du ja so einen Schritt weiter rangehen an das Becken.
Mhm. Um noch eine weitere Langzeitbelichtung zu machen.
Richtig, um noch ein bisschen dichter dran zu stehen.
Mit dem ND-Filter. Mhm.
Genau. Mhm. So, und dann fiel leider die EM1 Mark II mit dem 7 bis 14 und dem Rollei-Filterhalter und dem Big Stopper da drin.
Bitte nicht.
Doch, doch.
Oh, nee.
Doch, doch. Also die fielen erst auf das Holzdeck, auf dem ich auch stand.
Okay, Holz, das ist ja weich. Also im Gegensatz zu Lavagestein oder 20 Meter Abgrund.
Richtig. Zwischen denen und mir, erstens war ich perplex und zweitens zwischen denen und mir stand noch das dreibeinige Stativ in 2,10 Meter Höhe.
Ja.
Von dort machten sie nur noch einen Sprung und landeten, naja, also jedenfalls nicht im Trocknen.
Ach du Schande. Warte mal, aber das Stativ ist mitsamt der Kamera umgekippt oder die ist vom Stativ runtergekippt? Ist
oben runtergefallen. Ich weiß natürlich mittlerweile auch warum, aber das ist, das erzähle ich mal an anderer Stelle und dir mal, bevor ich das für großartig überall verbreite. Es hat weder mit dem Rollerstativ was zu tun, noch mit der Kamera. Das ist ganz dämlich. Ja, und dann habe ich das da rausgefischt.
Also da bist du noch dran gekommen.
Ja.
Im Gegensatz zur Drohne. Okay, immerhin. Richtig.
So, das Objektiv ist vorne aus dem Bajonett gerissen.
Ach. Ja, da hattest du ja auch ein Foto schon auf Facebook.
Nee, das habe ich nirgends gepostet, das hast nur du gesehen.
Ah, ich habe das gesehen, okay.
Das ist auch im Moment noch nicht zum Posten gedacht, weil ehrlicherweise, das habe ich den Versicherungen gemeldet.
Ja.
Weil das ist nicht mein Equipment gewesen, das habe ich ausgeliehen für die Reise. Also eine echte Großkacke, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Ja,
aber ich kann erstmal so viel sagen. Schöne Grüße. Jetzt gibt's einen Gruß nach Norderstedt. Liebe Kollegen bei Rollei, ich bin total beeindruckt. Euer Filter hat den Sturz problemlos überstanden. Und da bin ich wirklich baff, muss ich sagen.
Ja.
Also es hat ein Kamerabajonett rausgerissen, ein Objektiv ist in zwei Teile gebrochen, aber der Filter ist komplett heil.
Ja, immerhin. Also, sagen wir mal, der hat ja so sage und schreibe ein Zehntel des Wertes von dem Rest, aber.
Ja, nicht gut. Weniger.
Ja. Also das Objektiv ist komplett abgesoffen, vollgelaufen, weil wenn es aus dem Bajonett gebrochen ist, dann ist es ja auch nicht mehr dicht.
Genau.
Wobei es ja eh keine Tauchtiefe normalerweise garantiert hat, aber so ein bisschen unterdippen kann man das ja mal so ganz kurzfristig, ehrlicherweise zum Glück. Ja. Aber wenn es abgebrochen ist, also das heißt, die Kamera ist dann auch voll Wasser gelaufen, logischerweise, weil wenn das Loch vorne offen ist, dann ist ja Holland in Not.
Ja.
Super.
Also ich hatte zwei gebrauchte Tage. Da war ich auch schlecht drauf. Ich war natürlich das Gespött von allen, muss man auch fairerweise zu sagen. Und ehrlicherweise, wenn es jemand anders passiert wäre, also gut, mit einem Teilnehmer weißt du selber, den hätte ich jetzt dafür nicht ausgelacht, weil das ist für die natürlich, das ist natürlich die Vollkatastrophe, das ist ja der Worst Case, der eintreten kann.
Na klar.
Aber ich selber habe mich ja auch nicht gerade gefreut, muss man sagen. Also erstens, ich muss das melden. Ich habe das erstmal bei Olympus gemeldet, sofort. Habe gesagt, pass mal auf, mir ist hier was ganz Dummes passiert, nämlich Folgendes. Das waren die Einzigen, die Mitleid mit mir hatten.
Ich glaub, ja, eine Mail, das eine Mail ist ja, du hast ja gesagt, es ist dir geliehen worden, das Equipment. Und das ist ja besonders eigentlich, also mit geliehenen Sachen geht man ja eigentlich nochmal besonders pfleglich um.
Ja.
Das ist ja richtig und, peinlich, ja.
Scheiße. Und wir hatten ja einen Kollegen aus dem Hause Olympus dabei, der als Teilnehmer mitgefahren ist. Und der hat gesehen, wie ich sonst mit dem Equipment umgegangen bin. Während andere im strömenden Regen standen, waren meine Kameras, die anderen sind ja auch nicht meine gekauften, waren abgedeckt mit einem Mikrofasertuch und darüber war ein Handtuch, was das Wasser aufsaugte, um eben die Kameras nicht permanent im der kompletten Nässe auszusetzen. Und das ist dann schon besonders ätzend, wenn du sowas, was die beides ja auch relativ neue Teile, wenn du das einfach direkt am ersten Wasserfall versenkst, ey, da kannst du dich nicht freuen. Also im Gegenteil, ich hatte einen echt gebrauchten Tag und dann ging der zweite so los und dann hieß es natürlich schon, mal gucken, was du am dritten Tag versenkst. Ja, danke.
Warte, ich war also, wichtige Frage. Hat ja. Tobi dich das Auto fahren lassen?
Nein, der ist die ganze Zeit selber gefahren.
Ja, sehr vernünftig, Tobi.
Ja, muss ich auch sagen.
Daumen hoch.
Nein, ich war jetzt nicht irgendwie, so schlecht war ich jetzt auch nicht drauf. Ne? Ich konnte es ja nicht ändern. Ich habe es nicht absichtlich gemacht. Aber natürlich war ich, na, wie soll ich sagen, 2 Stunden war ich richtig scheiße drauf.
Das kann ich gut verstehen.
Ja. Ja? Und es haben mich auch am Anfang natürlich alle Teilnehmer und alle Anwesenden bedauert. Haben gesagt, ey, Frank, was ist das für eine Kacke? Die haben gesagt, ja, glaubt ihr, ihr seht es ja, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht. Also im Gegenteil. Es ist aus
Wer macht ganz, sowas schon mit Absicht?
Also genau, es ist aus einem ganz dummen Zufall heraus passiert. So, okay, da ich weiß, dass wir Zuhörer haben, die dasselbe System benutzen. Pass mal auf, ich sag's jetzt hier mal einmal über den Äther, obwohl ich es an anderer Stelle bestimmt auch nochmal machen werde. Ich kann mal erklären, warum das passiert ist.
Ach, jetzt doch.
Ich erzähle es mir jetzt ganz kurz, weil die Sendung ist ja eh gleich vorbei. Lass mal hier ein Learning mit unterbringen.
Okay.
Ich benutze an den Olympus-Kameras den Batteriegriff. Der läuft übrigens auch noch. Also, daran war der Batteriegriff befestigt mit der Peak Design Handschlaufe. Und unten drunter war eine Carry Speed Platte mit so einer Kugel, die ich dann in meinen Spider-Holster oder Undergurt einhake.
Also eine Schnellwechselplatte, die auf der einen Seite Akka-Swiss-Profil hat, nehme ich an, und eben dann diesen Halter für deinen Gurt, wenn du die Kamera am
Gurt tragen willst. Genau. Die wird also mit der Stativschraube in den Batteriegriff oder in die Kamera reingeschraubt und dann hast du Akka-Swiss und gleichzeitig hast du eben diesen Pinökel, der in diese Under- und Spider-Holster-Gürte reinpasst und eben auch in die Carry-Speed-Gurte. So, das Ding war da dran montiert. Ein großer Nachteil von dieser Kameraplatte ist, dass du diese beiden seitlichen Arretierschrauben nicht hast, die du an vielen der Akka-Swiss-kompatiblen Platten hast, sodass wenn die Platte drin sitzt und die Schwalbenschwanzkupplung ist nur ganz leicht zugedreht, es seitlich schon nicht mehr rausfallen
kann. Kannst nicht mehr rausrutschen, ne?
Rausrutschbremsen
sozusagen. Ja.
Genau, die gibt es eben an diesem Ding nicht, weil es ist eine quadratische Platte.
Ja.
So, das Stativ ist natürlich mit dem Rollei TS7 Kugelkopf im Flugzeug transportiert worden in einem, lass mich überlegen, in der Reisetasche. Ja genau, nicht im Koffer, in der Reisetasche. Und nachdem ich die Kamera das erste Mal montiert hatte, hatte ich natürlich nach oben gezogen, ob die Kupplung richtig zu ist. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist auf 2 Meter Höhe. Ja. Da willst du sicher sein, dass es fest ist. So, also das heißt, ich hatte da dran gezogen, um zu gucken, ist es richtig arretiert. Tja, das war es nach oben natürlich auch, aber ganz offensichtlich zur Seite nicht. Und das ist mir mit ich hätte daran denken können, mit den Vanguard-Stativköpfen häufiger passiert bei so Reisen. Ganz offensichtlich ist die Reisetasche geschmissen worden. Dabei ist sie auf den Drehverschluss der Akka-Swiss-Kupplung des Rollei-Kopfes gefallen. Und dann biegt die Schwalbenschwankkupplung so ein ganz kleines bisschen auf.
Aha, okay.
Weil das ist ja im Prinzip nur ein Aluminiumstift, sag ich mal, der quasi plan die Kupplung zusammendreht. Drückt. Und der muss ein bisschen verbogen gewesen sein, denn als ich das nächste Mal da drin eine Platte montieren wollte, fiel mir auf, okay, die ist gar nicht richtig festgeklemmt, sondern sozusagen zu den Seiten nicht richtig arretiert. Also die Jungs, die da sowas benutzen, ne, und haben so eine Carry-Speed-Platte da drunter, schraubt euch eine weitere Akka-Swiss-Platte da drunter mit 2 Schrauben drin, so ist meine jetzt auch ausgestattet im Moment, bis ich eine andere Lösung dafür habe, weil das wünsche ich niemandem.
Ja. Ja, vielleicht gibt's ja auch mal von Carry Speed demnächst eine Kameraplatte, die dann eben so Bolzen dran schrauben
kann. Das wäre ein Träumchen, ja.
Ja, doof gelaufen. Ja, aber danke, dass du es nochmal erklärst. Dann können wir vielleicht tatsächlich bei einigen anderen Leuten Schaden abwenden. Das wäre zumindest mal schönes Beiwerk. Ja,
absolut.
Ja, ich muss hier auch mal was zum Thema geliehene Kameras sagen.
Ja.
Ich habe eine Panasonic GH5 geliehen bekommen. Vor ein paar Tagen und das auf Betreiben eines unserer Hörer.
Ja, super.
Stefan, wenn du uns zuhörst, vielen Dank nochmal für deinen Einsatz. Der hat da bei Panasonic was bewegt und dadurch ist mir die Kamera zugeschickt worden. Das heißt, ich konnte die jetzt schon mal ein paar Tage benutzen. Wir dürfen die auch ein bisschen länger behalten, wenn ich alles richtig verstanden habe.
Okay.
Und das heißt, wir werden die auch noch dem Frank dann nochmal geben, damit er auch sich eine Meinung bilden kann. Und dann werden wir beide mal uns ein bisschen länger, glaube ich, dann über die Kamera und ihre Features und Eigenheiten und so weiter unterhalten können. Das könnte also in Zukunft nochmal eine ganz spannende Sendung dann werden für Leute, die sich für die Panasonic GH5 interessieren.
Ja.
Ich habe jetzt so ein paar Sachen schon natürlich damit gemacht. Ich werde jetzt keine ausführliche Sache hier machen daraus, weil das machen wir dann mal extra. Aber ich kann schon mal ganz kurz sagen, ich war bei einem American Football Spiel hier in Kiel. Die Kiel Hurricanes haben gegen die Hamburg Huskies gespielt. Vorletzten Samstag. Am Sonntag, war ein Sonntagsspiel. Genau. Und ja, bei so einem Sportevent habe ich mal eben direkt mal die GH5 mitgenommen.
Okay.
Und ich muss sagen, also die Fotoeigenschaften sind schon nicht zu verachten,
okay.
Aber die 4K-Video-Eigenschaften, die sind wirklich toll. Also da ist viel Gutes dabei. Was mir gut gefällt im Fotobereich ist, sehr schnell ein Autofokus. Und das Feld ist auch wunderbar einfach zu verschieben mit so einem kleinen Joystick.
Okay.
Es kann in der Größe, über das hintere Drehrad, kannst du die Größe des Autofokusfeldes wirklich spielend schnell einstellen, eben mit einem Daumendreh. Das finde ich ganz klasse. Wenn du dich auf kleine Details konzentrieren willst oder lieber so einen Spielerpulk, ne, kannst du klein drehen oder groß drehen, das Messfeld, und dann noch verschieben. Und das Verschieben kannst du nicht nur über diesen Joystick machen, sondern auch über das Touchdisplay.
Okay.
Du hast so einen Modus, wenn du da durch den Sucher guckst, dann ist das Touchdisplay ausgeschaltet. Du kannst aber mit deinem Daumen auf das ausgeklappte Display so draufpacken und dann verschiebst du quasi mit deinem Daumen das Autofokusfeld. Sowas finde ich ja ganz schön.
Das geht bei der EM1x2
ja
auch.
Ne? Ja, aber den Joystick hat sie nicht,
die EM1x2. Ja, das stimmt.
Ja, der Joystick, den habe ich überwiegend benutzt, muss ich sagen. Das mit dem Touchdisplay fand ich schön.
Ja.
Aber ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass ich das Display, wenn es ausgeklappt ist und ich gucke durch den Sucher und dann habe ich das mit der einen Hand so zwischen Daumen und Zeigefinger und Ringfinger, dass ich das vielleicht durch eine unbedachte Bewegung abbreche. Weil, kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn du am Rand von einem American Football Feld stehst und da wird gerade ein Bundesligaspiel gespielt, beziehungsweise GFL heißt sie ja, dann kommst du ab und zu manchmal als Fotograf auch in den Moment, wo du flüchten musst zur Seite.
Absolut, dich schnell
bewegen oder du machst eine Reflexbewegung und so weiter. Und deswegen habe ich eher diesen Joystick verwendet.
Ja, verstehe.
Der mir aber, wie gesagt, sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Der Autofokus ist schön schnell mit Micro Four Thirds Objektiven. Das habe ich schon festgestellt.
Okay.
Aber leider nicht mit Four Thirds. Und ich hatte ja eigentlich vor, mein 300er 2.8, was ich noch aus dem Four-Thirds-Segment habe, damit hinzunehmen. Aber da habe ich im Vorfeld schon gemerkt, da ist mir die Autofokusgeschwindigkeit dann doch ein bisschen zu gering. Und bin dann mit dem 40-150 mit Telekonverter losgezogen. Und ja, ich glaube, ich habe da ein paar ansehnliche Fotos gemacht. Also dem Veranstalter haben sie gefallen. Der wollte nämlich auch ein paar haben.
Okay.
Und ich habe ein kleines Album gemacht in meinem Flickr-Account. Das kann ich ja mal in den Shownotes verlinken, wer da mal reingucken möchte. Fotos von American Football halt. Und ich habe ein kleines Video gemacht. Das gibt's auf YouTube auch mal zu bewundern. Ist so 2 Minuten lang. Einfach so nichts Großartiges. Ich wollte halt mit der Videofunktion ein bisschen rumspielen und muss sagen, also 4K-Video mit Stabilisierung und so weiter, das begeistert mich schon.
Ja, ich habe ja das erste Mal auch ordentliches 4K-Video gedreht, jetzt auf Island. Ich habe mich hinterher gefragt, wie könnte man ohne leben? Also das ist schon wirklich geil, ja. Also es ist schon cool. Und du weißt ja auch, die EM1 Mark II ist mega stabilisiert. Du kannst aus der Hand Sachen fahren, wo du sagst, ey, da haben die früher einen Dolly für aufgebaut. Ja, ein Schienensystem am Strand, um das zu machen.
Ja. Naja. Also ich hatte die EM1 Mark II auch mal kurz in der Hand zum Videofilm. Und aus meiner Erinnerung würde ich sagen, die Stabilisierung ist bei der Olympus noch ein Ticken besser. Aber das gesamte Thema Video ist in der GH5 irgendwie ausführlicher und umfassender gelöst.
Ja, das glaube ich.
Die Mikrofone, die eingebauten sind, deutlich besser. Das kann ich jetzt schon sagen.
Okay.
Die GH5 bietet ja auch eine Codierung an, wo die Farbinformationen mit 10 Bit aufgelöst werden, statt mit nur 8 Bit.
Ja.
Wie im normalen Video. Und solche Sachen, da merkst du dran. Panasonic hat ein bisschen mehr Augenmerk auf die Videofunktionen gelegt und
Olympus
mehr auf ihre Highlights wie Stabilisierung und Fotomodus und so weiter. Obwohl der Videomodus bei der EM1x2 ja auch nicht schlecht ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist beides auf hohem Niveau und die eine ist ein bisschen mehr so und die andere ein bisschen mehr so, habe ich den ersten Eindruck. Ist alles nur so ein bisschen hier schnell mal euch so ein bisschen Feedback schon gegeben von dem, was ich mitbekomme. Was mir aufgefallen ist sofort beim Auspacken der Kamera, da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja extra gesagt, bitte legt einen zweiten Akku bei, weil man will ja auch mal wechseln. War nicht. Ist also nur ein Akku mitgekommen und ein Ladegerät.
Okay.
Und ich machte mir schon so ziemliche Sorgen, weil ich wollte ja nun mal mit der GH5 das ganze Spiel fotografieren und mit nur einem Akku, habe ich schon gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nichts werden, weil das letzte Mal habe ich mit der Olympus EM1 Mark 1 und meiner EM5 Mark II, die ich hier habe, dort fotografiert. Und da sind die Akkus quasi reihenweise leer gegangen werden in der Zeit, also 3 Stück mindestens pro Kamera. Und deswegen hatte ich schon so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch und gesagt, ja, nützt ja nichts, ne? Hast jetzt nichts anderes. Ich konnte auch so kurzfristig keinen Ersatzakku irgendwo kaufen.
Klar.
Also bin ich mit einem Akku zum Spiel gegangen und ich bin sehr erstaunt. Das gesamte Spiel, über 600 Aufnahmen an Fotos, die ich gemacht habe. 20, 30 Videoschnipsel, so im Bereich 10 Sekunden. Immer hinten das Display an, beziehungsweise den Sucher, weil ich reingeguckt habe und wie ist es denn geworden und so weiter. Also die Kamera wirklich gestresst. Und der Akku hatte am Ende des Spiels, was ja so 3 Stunden geht, immer noch einen Balken und ist nicht leer gegangen. Also da muss ich sagen, Hut ab vor der Akkuleistung. Das ist schon mal toll. Nachteil ist das Ladegerät. Das ist zwar angegeben mit lädt den Akku innerhalb von 4 Stunden, wenn er leer ist, wieder voll. Jetzt war meiner nicht mal ganz leer und es hat weit länger als 6 Stunden gedauert, bis er wieder voll war. Also das ist ein bisschen lahm, das Ding, das Original.
Ladegerät. Okay.
So, naja.
Naja, gut, aber ich bin gespannt,
ja,
wie es so weitergeht.
Ich auch. Ich werde berichten.
Der Hörer, der Stefan, der uns das ermöglicht hatte, ist übrigens live im Chat und hört live zu. Also insofern, ja, er warnt davor, mir die Kamera zu geben, weil man wüsste ja damit, was mit meinen Sachen passiert.
Ja, das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal vielleicht drüber nachdenken.
Ja.
Aber hier, Stefan, nochmal ganz herzlichen Dank an dein Engagement. Super, vielen Dank.
Wir
machen was draus, merkst du schon, ne?
Ja.
Und der Frank fliegt ja nicht mehr nach Island so bald. Also
kann kaum
was passieren.
Ich bin nicht mal sicher, ob ich überhaupt mal wieder nach Island fliege. Also wir fahren wieder nach Island nächstes Jahr, aber ob ich selber mitfliege, kann ich heute nicht ganz genau sagen. Mal gucken, wie es so sein wird. Ich habe einfach mal einen Termin gesetzt und ob der zu meinem sonstigen Termin passt, weiß man nicht so genau.
Ja.
Sind übrigens auch schon fast keine Plätze mehr frei. Aber ich wollte eigentlich ja noch ein bisschen was zu den Rollei-Plattenfiltern
sagen. Wollte ich gerade sagen, erzähl mal nochmal bitte was zu den Filtern, weil die sind ja ganz
weil das frisch
raus. Das war ja das eigentliche Ding.
Haben ja also dieses tolle neue Glas.
Genau,
also Falltest überstanden, alles wunderbar. Ne? Das wisst ihr jetzt schon. Ich hatte eine Menge Filter dabei, also alle möglichen Verlaufsfilter, auch Reverse-Verlaufsfilter und eben auch normale Graufilter. Was mir als erstes mal aufgefallen ist, dass sie scheinen ein Ticken dicker zu sein als die Mark I Filter, aber passen wunderbar trotzdem in die Halter rein mit ein bisschen Druck. Das ist ja auch notwendig, dass du ein bisschen drückst, das ist soweit wunderbar.
Mhm.
Was mir aber gleich auf den ersten Fotos und vor allem auch schon beim ersten Betrachten auf dem Bildschirm aufgefallen ist, dass sie nicht so besonders harmonisch mit dem automatischen Weißabgleich der Olympus zusammenarbeiten. Die Filtervariante quasi Mark I, nenne ich sie mal, also die alten Rolle-Filter.
Ja, die noch aus Shotglas gebaut sind.
Genau, die sorgten im automatischen Weißabgleich immer dafür, dass die Kamera das sehr gut handeln konnte und das sehr farbneutral war. Die aus dem jetzt Gorilla-Glas, aus dem die Mark II-Filter, also die neuen, die sorgen bei den Olympus-Kameras. Ich kann das zu allen anderen nicht sagen, ne, um das gleich dazu sagen, aber ich habe mit EM5 Mark II und EM1 Mark II fotografiert, sorgen dafür, dass das Ganze ein bisschen braunstichig ist. Also es ist nicht magenta oder blau, sondern ein bisschen bräunlich. Sehr gut auszukorrigieren, muss man fairerweise sagen, also ohne Farbverschiebung auf einzelnen Farbkanälen. Und wenn man vorher einen sauberen manuellen Weißabgleich gemacht hat, ist so alles wunderbar. Dann geht es alles gut.
Mhm.
Aber das ist nicht so, wie ich gerne arbeite. Also, weil das Licht ändert sich vor Ort, ne? Das wissen wir beide. Du willst nicht permanent eine Graukarte fotografieren, um einen manuellen Weißabgleich zu machen. Das heißt, ich habe mich auf die Automatik.
Also ich habe mir angewöhnt, den automatischen Weißabgleich habe ich an meinen Kameras eigentlich fast immer aus.
Okay.
Ich stelle einfach auf Tageslicht oder wenn es bewölkt ist, eben auf das Wolkensymbol.
Mhm. Ne?
Bewölkter Himmel, Schatten womöglich.
Ja.
Und lass den dann erstmal, bis sich die Lichtsituation großartig ändert, lasse ich den so fix eingestellt, weil das kann ich ja schlimmstenfalls, weil ich ja in RAW fotografiere, hinterher noch korrigieren den Weißabgleich.
Okay, also ich benutze ja fast ausschließlich automatischen Weißabgleich und das sorgt für ein bisschen eben einen Braunstich. Der ist wirklich, gerade bei Island-Bildern muss man fairerweise sagen, total wunderbar auszugleichen, weil mehr graues Gestein gibt es nicht. Ja? Mhm. Also es ist ein Pipettenklick und dann ist alles wunderbar. Und so nur ein bisschen am Regler schieben. Und wie gesagt, die Farbverschiebung läuft über alle Farbkanäle gleichmäßig. Das heißt, es sieht hinterher auch sehr neutral aus. Aber das muss man erstmal sagen, der erste Blick sagt einem, oh, warum ist das jetzt eigentlich hier so eine ganz andere Farbtemperatur als die ich mit den Augen sehe? Ansonsten würde ich mir bei so Bedingungen wie auf Island wünschen, dass die Klebehaftung der Moosgummis, was auf die Filter aufgeklebt ist, eine bessere wäre. Muss man fairerweise sagen, bei dem Haider-Filter, den ich ausgeliehen hatte an jemanden, ist das auch abgegangen.
Mhm.
Ja, aber da gibt es anscheinend generell Optimierungsbedarf bei großer Nässe, was den Kleber der Moosgummis auf den Filterscheiben betrifft. Da müssen sich mal alle irgendwie drum kümmern. Ich weiß, dass man auf Glas schlecht kleben kann. Das recht auf so vergüteten, hochglanzpolierten, stark glänzenden Glas. Aber da würde ich mir was anderes wünschen, als das, was ich da erlebt habe. Nämlich, wenn sich diese Moosgummis ablösen, vor Ort ist es ja unmöglich, ein neues aufzukleben. Weil das ist alles nass. Ja, das heißt, du musst das trocknen und dann nachts tagsüber im Hotelzimmer neu aufkleben. Ey, das ist keine richtig gute Option. Vielleicht gibt's eine andere Möglichkeit, mit einem besseren, kräftigen Kleber das ganze Thema zu lösen. So, sonst sind sie, was ich sehr schön finde, auch die starken, also die auch der Big Stopper, haben einen sehr gleichmäßigen Lichtabfall. Also es gibt,
also Big Stopper auch ist tausendfach.
Der zehnfach, genau, also der 10-Blendenfilter, tausendfach Abdunklung, hat keinen starken Randabfall nach Dunkel zum Rand hin eben, weil das Licht dort seitlicher auftrifft als frontal in der Mitte. Da ist nichts Großartiges zu sehen. Es gibt also keine Vignettierung. Für Panoramen sehr schön, muss man fairerweise sagen, weil man es einfach durchschießen konnte, ohne dass ich jetzt noch große Anpassungen in Lightroom vornehmen musste, was die Vignette betrifft. Und es ist auch sehr scharf, das muss man auch fairerweise sagen. Ich kann keinen Unterschied erkennen zu, ob der Filter davor ist oder nicht. Und auch wenn zwei davor waren, war es kein Problem. Ja, so Rest bleibt abzuwarten, muss man ehrlicherweise sagen. Also viel mehr, es sind ja keine Laborbedingungen. Im Gegenteil, wir waren weit weg von Laborbedingungen, weil es eben sehr unterschiedliches Wetter war. Entweder viel zu gut oder viel zu nass. Insofern kann ich viel mehr im Moment noch nicht dazu sagen. Aber mir gefallen sie, insbesondere wenn man weiß, dass man mit dem Weißabgleich anders umgehen muss. Und da ist meine Lösung fürs nächste Mal in jedem Fall eine manuellen zu machen, weil das habe ich an zwei Stellen gemacht. Da habe ich einfach mal so einen Eisblock, ne, also Schnee, ein Stück vom Gletscher, was da so rumlag. Das hat ja so eine relativ gut passende Farbtemperatur zu dem, was auch ansonsten an Licht da ist. Wenn man jetzt kein so ganz blaues Eis fotografiert, sondern eher das, was wirklich wie Schnee aussieht. Wenn man das manuell einmal schnell gesetzt hatte, dann war alles wunderbar von der Farbverschiebung. So, wie gesagt, nur der automatische, ja, wir mögen die Olympus-Kameras ganz offensichtlich nicht so richtig.
Okay, ja, aber wenn du sagst, mit dem fest eingestellten ist es okay, beziehungsweise leicht auskorrigierbar, ohne dass es zu weiteren Seiteneffekten im Farbspektrum kommt, dann ist ja alles soweit ganz gut.
Ja, genau.
Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es gar kein, dass du sagst, es gibt gar keine Farbverschiebung, das ist ja, wäre ja der heilige Gral sozusagen.
Ja, genau, genau.
Aber da bin ich mit meinen Haida-Filtern ja doch immer noch ganz zufrieden. Gut, wenn die runterfallen, sind sie kaputt, die sind nicht aus Gorilla-Glas, die verkratzen bestimmt auch leichter, aber ich mag es, wenn sie möglichst neutral sind. Doch ganz gerne.
Ja, also das ist erstaunlich, muss man ehrlicherweise sagen. Das Kratzthema, man kann sich ja nicht vorstellen, wie viel ich auf Filtern rumgewischt habe.
Ja, doch.
Mal wieder.
Ja, logisch, bei diesem Spray.
Ja, ja. Es ist schon, das gefühlt schon auch wirklich sehr kratzfest. Also so hätte ich niemals auf einer Frontlinse rumschrubben wollen, wie wir auf den Filtern rumgeschrubbt haben zwischendurch.
Ja.
Einfach, um das Zeug runterzukriegen, weil es natürlich raufregnete und Spray vom Wasserfall drauf fiel und manchmal auch von der Salzwassergischt vom Meer noch. So insgesamt natürlich üble Bedingungen für Filter, ne?
Ja. Ja.
Naja.
Gut. Ich guck mal auf die Uhr.
Ja.
Ich sehe, du musst gleich weg.
Ja.
Jetzt hätte ich noch ganz viel über Zinks zu erzählen.
Ja.
Das dauert aber bestimmt länger als 7 Minuten. Das heißt, wir machen, glaube ich, eine zweite Sendung dann.
Ja, finde ich auch schön.
Nächster Gelegenheit, wo wir dann uns nochmal weiter unterhalten zu den ganzen Erlebnissen, die wir so hatten.
Genau, da machen wir nur Erlebnisse und sonst nichts.
Okay, aber trotzdem muss ich jetzt hier an der Stelle mal unsere beiden Hörer Maria und Eik grüßen. Mit denen hatte ich ja ein Zusammentreffen in Zingst. Ja. Wir haben lecker in der Blauen Maus Fischbrötchen gegessen und dabei ein Bier getrunken und uns fachsimpeln ausgetauscht über Unterwasserfotografie. Und ja, schön, euch getroffen zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank für euer Geschenk, das ihr mir mitgegeben habt. Das steht noch im Kühlschrank.
Das ist ja cool.
Ja, ja, es gibt ein besonderes Bier von Hoppen und Malt oder Malt.
Okay.
Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Ein Ostsee-Stout aus Warnemünde. Ja, das werde ich dann hoffentlich bis zum nächsten Mal schon getrunken haben.
Okay.
Freue ich mich schon sehr drauf. Die beiden haben übrigens ein interessantes Hobby. Die machen Unterwasserfotografen von Meerjungfrauen.
Ah.
Ja, also die Freundin vom Eik, die hat sich so ein Meerjungfrauenkostüm, so eine Schwanzflosse besorgt.
Okay.
Und zieht die sich an und taucht dann, auch in schönen Posen. Mhm. Also ich habe Fotos gesehen, wirklich, Respekt, macht ihr toll. Ich habe auch ein Foto, einen Abzug geschenkt bekommen.
Okay.
Ja. Und Eik fotografiert. Und er fotografiert auch andere Sachen, aber dieses Meerjungfrauen-Thema fand ich wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
Ja, die Eik und die Maria sind auch im Chat.
Ja, also nochmal hier herzlichen Gruß an euch. Vielen Dank.
Ja, genau. Die freuen sich in jedem Fall auch. Und angeblich ist ein Paket zu mir unterwegs. Ach, was doch immer
auch das eins. Bedeutet. Ja, da freue ich mich mal drauf.
Ja, tue ich.
Cool.
So, und für alle Hörer, die quasi südlich der Elbe wohnen, so wie ich.
Ja.
Für die habe ich noch ein Angebot. Obwohl ich mir vorstellen könnte, nehmen vorher noch eine Sendung auf, aber könnte anbieten am 10.06., das ist der Samstag, um 18 Uhr im Biergarten in Oberstdorf ein User-Treffen anzubieten. Also wer in Oberstdorf auf dem Fotogipfel ist und Bock hat, da hinzukommen und mich zu treffen, 10.06. 18 Uhr Biergarten.
Cool, sehr schön.
Im Kurpark.
Ja.
Die sowieso auf dem Fotogipfel sind, die wissen, wo das ist und können das nicht verfehlen. Alle anderen finden den Kurpark und den Biergarten, glaub mir.
Ja, Oberstdorf ist ja jetzt auch nicht so riesig.
Richtig.
Ich war noch nicht da, aber so viel weiß ich.
Das stimmt.
Jetzt haben wir aber noch eine aktuelle Nachricht.
Na.
Da spiele ich jetzt nicht das Jingle für eine News, sorry.
Ja, komm.
Und zwar ganz aktuell, Service jetzt hier für unsere Hörer. Es gibt aktuelle Lightroom und Camera Raw Updates von Adobe mal wieder.
Ja.
Lightroom geht auf die Version 2015.10.1. Das handelt sich also wohl in erster Linie um ein Bugfix-Update. Konnte ich, während ich in Zingst war, oder konnte ich, wollte ich nicht einspielen, weil ne, sonst geht der Laptop den Bach runter. Habe ich jetzt, als ich wieder zurück war, eingespielt und ausprobiert und läuft, also auf meinem Mac zumindest. Mhm. Was schön ist, diese etwas nervige Fehlermeldung ist weg, wenn man aus Lightroom in Photoshop Fotos mit Bearbeiten in öffnen wollte. Dann kam ja immer so eine Warnung, dass irgendwas mit dem Camera Raw Modul nicht kompatibel wäre und dann musste man auf Akzeptieren klicken oder auf intern rendern oder was weiß ich was. Also das ist weg, dieser Dialog, das ist beseitigt, sehr schön. Hurra, hurra, gute Sache. Ob das automatische Importieren von Fotos über einen Folder, wo man sie reinlegt, schon wieder funktioniert. Das war nämlich auch kaputt, wurde mir gestern Abend nochmal kurz von Harald kurz erzählt. Das habe ich nicht geprüft, keine Ahnung. Benutze ich auch nicht so oft insofern. So, aber das in Photoshop öffnen hat mich sehr genervt, dass da immer diese Meldung kam. Die ist weg. Und es werden zwei Kameras unterstützt, zwei neue, also beziehungsweise eine, die Sony A9.
Ja.
Ist neu.
Das ging schnell.
Mhm. Und eine Handvoll Panasonic Lumix-Kameras.
Okay.
Auch noch, also DCZS70 und wie sie alle heißen. Also eher was, glaube ich, aus dem kleineren Bereich der Panasonic-Kameras. Und ein neues Objektiv hat Korrekturdaten bekommen. Ein Zeiss Batis 2,8 135 mm mit Sony FE-Mount wird jetzt unterstützt. Da wäre ich ja mal gespannt, ob es einen von unseren Hörern draußen gibt, der das hat und für den das eine wichtige Neuerung jetzt ist.
Okay, dann habe ich aber noch einen schönen Hinweis für den Harald.
Ja, der ist jetzt aber erstmal unterwegs.
Der muss sich jetzt erstmal ein bisschen entspannen von den Strapazen. Aber trotzdem, er hört das ja irgendwann, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Lieber Harald, ulkigerweise bei meiner Lightroom-Version, und du weißt, ich hatte die Fehlermeldung auch hatte, wir haben uns ja kurz über Facebook ausgetauscht, läuft der automatische Import über den Hotfolder. Problemlos.
Okay, ja, gut.
Sachen gibt's.
Dann, komm, ich hab, bevor du jetzt aufspringst und wegläufst, zwei Minuten haben wir noch. Ich habe noch einen Fototipp.
Na.
Für Leute, die jetzt gleich wieder rausgehen wollen und Fotos machen oder am Wochenende.
Ja.
Mein Tipp für euer nächstes Fotoprojekt, versucht's mal mit Minimalismus. Also konzentrier dich mal aufs Wesentliche. Also versuch mal wirklich ein Foto zu machen, in dem nichts drin ist, was da nicht drin sein muss. Lass alles weg. Alles andere.
Ja, das finde ich ja schön.
Und zwar.
Bin ein großer Freund davon.
Ja, bin ich jetzt auch, ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich bin selber drüber gestolpert und habe gesagt, oh, das ist ja mal eine coole Fotoprojektidee. Mhm. Und zwar gibt es da den Fotografen Julian Schulze aus Berlin. Mhm. Und der hat auf Peter Pixel auch eine Bilderstrecke veröffentlicht mit Beispielen. 13 anregende Beispiele, wie ich finde. Kann man sich das mal angucken, wir verlinken das. Und dann wisst ihr ja schon, in welche Richtung das geht. Und versucht doch mal, Fotos in dem Stil zu machen. Also ne, nicht genau dieselben, das macht keinen Sinn. Wird auch schwierig, die Motive zu finden. Aber in diesem Stil macht es mal nach. Und dann lernt ihr vielleicht das eine oder andere dabei. Und Minimalismus, interessante Richtung, wie ich finde.
Auf jeden Fall. Du weißt es ja, ich mag es, wenn wenig Störendes im Bild ist. Ich hab hier bei der Bildbesprechung keine schon direkt zwei Drohnen Sachen zu bemängeln.
Bild ist, die man
zwei Dinge, die ich hier sofort bemängeln würde. Einmal diese dämliche Fußgänger da unten auf dem letzten Foto und auf dem drittletzten der Pinökel, der da steht. Ja.
Na gut.
Sag mal, Freunde, was ist denn das an Minimalismus? Kann man alles weglassen?
Es geht also noch besser. Sehr
schön. Ja, gebt euch Mühe. Das ist in jedem Fall ein cooles Projekt.
Ich weiß was man noch weglassen kann.
Na?
Informationen veröffentlichen, bevor dieses Embargo abgelaufen ist. Sollte man vielleicht auch nicht machen.
Nee,
hast du dich ja bei Roller dran gehalten mit deinen Filtern?
Richtig, richtig.
Das war, glaube ich, schlau von dir.
Auf jeden Fall. Also wenn man sowas zugesteht, ne, und sagt, Achtung, ihr könnt mir das schicken und ich verspreche euch, ich veröffentliche es erst dann. Und wann darf ich überhaupt veröffentlichen? Und man fragt nochmal nach. Ja, das habe ich nämlich getan. Mhm. Das heißt, ja, an dem und dem Tag, da macht man das vorher natürlich nicht so logisch. Also die Frage stellt sich gar nicht, finde ich.
Und ich habe noch eine Bitte an dich, Frank.
Ja, bitte.
Vielleicht kommst du demnächst in Hamburg am Wasserschlösschen vorbei.
Ja.
So in der Dämmerung.
Ja.
Hätte ich gerne dann, mal, dass du mir mal vielleicht so zwei Aufnahmen machst.
Okay.
So,
kann ich machen. Ja.
Mit Lichter an, die da sind. Einmal mit ND-Filter und einmal ohne ND-Filter, bitte.
Mach ich.
So im Abstand von einer Minute vielleicht, so zacker.
Ja, mach ich. Ist kein Problem. Bin ja häufiger mal da.
Ja, warum nicht? Finde ich mal cool.
Sehr schön, sehr schön.
Gut, also kurze Folge heute, tut uns leid und vor allem mit dem Fehlstart am Anfang ist sie jetzt quasi in der Aufzeichnung noch kürzer. Die live im Stream waren, die haben eine halbe Stunde gute Unterhaltung gehabt, schätze ich mal. Absolut. Am Anfang.
Ja.
Ja, ist also hartes Ende hier, Frank muss weg. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann alle Themen, die jetzt noch offen geblieben sind aus Zingst, was wir da so erlebt haben, also ich und das Team Zingst. Herzliche Grüße an alle.
Ja, von mir auch.
So, auf Island ist bestimmt auch noch mehr passiert als nur abgesoffene Kameras und Drohnen.
Ja, total also, schöne Sachen.
Ja, da, genau. Nächstes Mal wieder eine schöne Sendung.
Richtig.
Nicht so hektisch, nicht so kurz und viel schöner. Ah, ich freue mich drauf.
In dem Sinne,
macht es gut.
Wir hören uns wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.
Das war deine aktuelle Folge Fotophonie. Das war's. Du kannst abschalten. Es kommt nichts mehr. Aber Frank und Dieter freuen sich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Also nicht vergessen, Fotophonie hören, etwas lernen und dabei auch noch bestens unterhalten werden.